Die Big Show 659 biegt in die Zielgerade ein und wie immer kümmern wir uns dann um den Tennissport und ich freue mich sehr, dass nach ein paar Wochen Pause zum einen Klaus Bellstedt wieder am Start ist und dass in ein paar Wochen wir uns endlich mal wieder persönlich sehen werden in Roland Garros, nämlich grüß dich Klaus.
Grüß dich Jens, große Vorfreude auf Paris.
Absolut und du hast diese Vorfreude ja schon ein bisschen geschürt. Ich habe gelesen deinen Artikel aus Barcelona, wo ja die erste Station der Goodbye-Tour von Rafael Nadal stattgefunden hat. Dort hat er gegen Alex de Minaur verloren. Jetzt in Madrid hat er gegen Alex de Minaur gewonnen, ist dann gegen Jiří Lehečka rausgeflogen. Dieses Turnier in Barcelona, jetzt mal unabhängig von Nadal, ich war dort noch nie. Ist das eine Reise wert, Klaus?
Das ist eine Reise wert, Jens. Das ist ein wunderbarer Club, der Club mit der größten Tradition im Tennis in Spanien, ein kleiner Club, es ist vergleichbar vielleicht sogar ein bisschen mit dieser heimeligen Atmosphäre in München. Es gibt diesen legendären Pool, man kennt es von den Siegerbildern, also es ist ein wirklicher Tennisclub und es ist die sportliche Heimat von Rafael Nadal, wenn er nicht gerade in Manacor in seiner tatsächlichen Heimat auf Mallorca Tennis spielt, aber er sagt es auch immer wieder, das ist eigentlich Tennis, so wie er es liebt in Barcelona, wirklich in einem Club, in dem sich die Tennismitglieder jeden Tag über den Weg laufen mit einem Clubhaus. Das ist sehr authentisch, sicherlich auch upper class Barcelona. Da weiß man auch, was man kriegt. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist sehr, sehr eng, ein bisschen zu eng vielleicht. Das Stadion ist jetzt auch nicht ein wie jetzt in Hamburg, dass es dort ist, sondern es ist mit mobilen Tribünen gemacht, aber es liegt wunderschön und ich kann nur jedem empfehlen, da, wenn man da mal ist, so Ende April in der Zeit, schaut vorbei und genießt da Tennis, wirklich Sandplatz-Tennis vom Feinsten. Es staubt, es ist windig, es ist gutes Wetter, es war dann erst etwas später gutes Wetter, aber das war ein Erlebnis, ja.
Jetzt, wir haben es in Madrid jetzt auch gesehen, dass sich Nadal verabschiedet hat, aber ich finde immer diesen Einmarsch von Nadal, es ist so großartig choreografiert, weil er ja natürlich nicht sofort das Publikum grüßt, sondern er starrt da ein bisschen vor sich hin, geht dann rein und ungefähr 10 Schritte später blickt er kurz auf und dann der linke Arm geht hoch. Ich zeichne das jetzt, du kannst mich nicht sehen, Klaus, aber ich zeichne das ganz, ganz kurz nach. Ich habe gerade vorhin über Ronnie O'Sullivan gesprochen im Snooker, über dessen Aura. Diese Aura von Rafael Nadal, wirkt sie jetzt, wo es dem Ende zugeht, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr?
Ja, sie wirkt mehr. Also auf mich wirkt sie mehr, aber auch auf die Zuschauer. Man hat das Gefühl, es ist immer sein letztes, also er hat es ja selber jetzt auch nach der Niederlage gesagt. Und es war ja dann auch der letzte Auftritt, wahrscheinlich in Madrid. Ich würde immer noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen sogar dabei belassen, vielleicht ja doch nochmal. Aber nein, es war dann auch Farewell und so weiter und all das macht die Gemengelage irgendwie so, wie soll ich sagen, romantisch auch schon fast. Also, hey, ich frage dich, Jens, worauf freuen wir uns in Paris?
Auf den Einmarsch, ja, doch, von Nadal. Auf,
genau. Das ist doch wirklich so. Und es ist anders als bei unseren letzten Jahren, wo wir dann irgendwie vielleicht sogar auch mal ein Match von ihm verpasst haben. Aber jetzt werden wir dabei sein, vom ersten Moment an, weil er irgendwie ja eine andere Ära auch nochmal verkörpert. Und die Ausstrahlung, die er hat, die hat kein anderer. So weit möchte ich jetzt mal gehen. Die hat auch Djokovic nicht. Sicherlich auch, weil er irgendwie der Größte ist. Aber Nadal hat nochmal, boah, ja, also bei mir schwingt irgendwie ein bisschen Wehmut mit, ein bisschen Romantik. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn wir da sitzen werden in der großen Schüssel und da er hoffentlich dann auch wirklich da sein wird. Aber da können wir, glaube ich, jetzt von ausgehen nach dem guten Auftritt in Madrid, das muss man sagen. Also es ist irgendwie multi-emotional, so möchte ich es mal sagen, um ihn. Und ja, ich freue mich riesig auf ihn.
Ja, die Erfahrung habe ich ja auch, du sicherlich auch, bei den ATP-Finals vor ein paar Jahren gemacht, wo Nadal in London, die O2-Arena, ist fantastisch. Ja, machen wir uns überhaupt nichts vor und auch, was sie da mit Licht gemacht haben. Aber die Jahre, wo Nadal nicht dabei war, Der bringt so eine unglaubliche Energie mit. Man kann das irgendwie, wenn der auf den Platz geht, weil du weißt, das ist nicht sein Belag. Und er hat da einmal dieses legendäre Match gegen Medvedev noch gewonnen im dritten Satz, wo er, glaube ich, 5-1 zurücklag in der Halle, was Medvedev viel besser entgegenkommt. Und diese Energie, dieses Charisma, jetzt, natürlich hat Djokovic auch unfassbar viel Charisma und Federer mit seiner Eleganz, aber diese Kombination, diese Energie, das werden wir so vermissen. Und vielleicht wird Alcaraz das mal haben irgendwann mal, aber noch ist einfach Nadal, man kann die Stufen gar nicht zählen, die er da drüben ist, was das anbelangt, finde ich.
Ja, sehe ich komplett genauso. Der Spielstil, der ja so sehr besonders ist und den man jetzt, also wir kommen ja gleich vielleicht auch noch ein bisschen auf seine aktuelle Spielstärke zu sprechen, er ist natürlich noch ein Stückchen weit davon entfernt, aber dennoch. Die Intensität, du hast es eben ausgedrückt, diese Widerstandsfähigkeit, dieser Kampf, dieses Kämpferische, was man schon merkt, wenn er den Sand betritt eigentlich und wie du es eben so schön auch das Bild gezeichnet hast, wie er dann die linke Hand hebt und grüßt, das sind alles Sachen, die ja auch die jetzige Generation, ohne sie jetzt irgendwie zu kritisch zu betrachten, jetzt nicht unbedingt hat, die Aura hat Nadal und ja, ich gebe dir recht, vielleicht wird Alcaraz auch mal so ein Typspieler, aber es ist doch ein sehr, sehr langer Weg. Und ja, die bestehenden Spieler, so gerne wir auch einen Medi haben und wir uns über auch Alexander Zverev ja manchmal auch freuen, aber ey, was für ein Unterschied in der Aura.
Tja, ich überlege mir, ob ich den guten alten Grundsatz, no cheering in the Pressbox, nicht beim ersten Einmarsch von Rafael Nadal in das Stadion Philippe Chatrier in
Ja.
Roland-Garros dann über Bord werfe. So,
Count me in.
jetzt hast du angesprochen, das Turnier in Madrid. Nadal ist gegen Jiří Lehečka rausgeflogen, von dem ich auch immer wieder mal erwarte, dass er jetzt den richtig großen Durchbruch schafft. Aber man
Ja.
hat schon gesehen, finde ich, schon Cachin, der nicht gut in Form ist. Cachin hatte davor überhaupt kein Match gewonnen, hat dann gegen Ofner erste Runde gewonnen, hat sich dann das Spiel mit Nadal erspielt, dort ein Trikot abgestaubt. Aber auch da war Nadal schon nicht so toll. Der Aufschlag, wissen wir, Klaus, fehlt ihm noch
Ja.
was außer dem Aufschlag?
Ja, aber also ja, und das sieht man eben beim Aufschlag so gut, nämlich nicht nur jetzt die Bewegung und so, sondern eben auch also wenn du genau darauf achtest, dann siehst du, dass die Füße nicht richtig abheben wie sonst vom Boden. Und das ist ein Zeichen davon, dass er nicht bei 100% ist körperlich. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass ihm sicherlich 20% fehlen, was Fitness, was Athletik, was also Bewegungsfreiheit betrifft. So, das fehlt ihm, glaube ich, noch. Es ist gar nicht mehr jetzt die Matchbox, die hat er jetzt gekriegt. Ich meine, guck in sein Gesicht, wie glücklich der war, als er da, ja, nicht nur wegen des Farewell und der ganzen Elogen, die er da noch be genossen hat in Madrid. Nein, er war einfach happy, dass er drei Matches da gespielt hat und Praxis bekommen hat. Aber der Körper bleibt einfach das große Rätsel auch für uns. Hält das Knie? Was machen die Bauchmuskeln? Was macht der Ellbogen? Das ist alles vollkommen ungewiss. Das weiß er natürlich auch. Und es spiegelt sich ein bisschen auch wieder bei seinen Spielen, weil er vielleicht auch zurückzieht in manchen Bewegungen. So kommt es mir manchmal vor. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Naja, ich lehne mich da an Philipp Kohlschreiber an, der, wie ich finde, das sehr schön analysiert hat. Das war,
Sehr
glaube
schön.
ich, das Spiel gegen Cachin, wo er gemeint hat, das ist ganz ungewöhnlich für Nadal, dass er selbst teilweise seine Bälle nicht einschätzen kann. Dass er selbst manchmal davon überrascht ist, dass dieser Ball jetzt nicht im Out war, sondern noch runtergefallen ist. Also, das ist eben diese vielbeschworene Selbstverständlichkeit. Und wer bin ich, dass ich Philipp Kohlschreiber widersprechen möchte, den ich übrigens für einen herausragenden TV-Experten halte, obwohl er es noch nicht so lange macht. Aber ja, es ist, ich kann mit diesem Wort Selbstverständlichkeit im Sport wenig anfangen, aber in dem Fall stimmt das, glaube ich. In seiner normalen Zeit, das muss nicht mal seine beste Zeit gewesen sein, aber seine normalen Zeit wusste er halt genau, was funktioniert und was nicht funktioniert und vielleicht muss er das jetzt herausfinden. Ist ja manchmal wichtiger, dass du weißt, was du nicht kannst, als das, was du kannst.
Ja, genau. Und ich glaube, jetzt wird es für ihn, also ich glaube, es ist unglaublich spannend zu sehen, wie er jetzt bis Paris die Wochen noch verbringen wird. Da wird er selber sicherlich auch mit seinem Team in Klausur gehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, in Paris sind es dann nochmal 3 Gewinnsätze. Und das ist ja gerade in seiner Verfassung eine enorme Prüfung nochmal. Und gut, andererseits mache ich mir auch keine Sorgen, wenn der Draw so ist, wie er ist, dass dann, wenn da so jemand wie Kachin kommt und sich dann auch noch freut über oder bittet um ein Trikot oder sonst was, wenn die schon so mit so viel Ehrfurcht und Demut in so ein Match gegen Nadal gehen, dann frage ich mich, wie die das überhaupt gewinnen wollen gegen ihn. Also da wird er vielleicht auch 2, 3 Gegner haben, die von vornherein allein durch seine Präsenz auf dem Court so beeindruckt sind, dass es von alleine läuft. Aber wenn man dann mal überlegt, was weiß ich, Achtelfinale oder Viertelfinale, und Lihotzka ist natürlich ein Top-Gegner. Ich erinnere mich noch, Zverev hat mir vor einem Jahr gesagt im Interview, als ich ihn gefragt habe, was sind für dich die Top-5-Spieler der nächsten Jahre, hat der Lihotzka gesagt. Also das hat mich damals noch ein bisschen beeindruckt, aber bestätigt er jetzt auch. Also die Spieler, die Jungen, die mit super Fitness da reingehen und sowas, das wird natürlich ein ganz, ganz dickes Brett, was er da bohren muss. Ja klar, aber es ist Paris, kann man sagen. Wie gesagt, aber worauf ich hinaus wollte, jetzt wird es spannend zu beobachten sein, wie er dosiert bis dahin, weil das ist ja für ihn, also Pflege, Recovery und so weiter, das ist ja für ihn mindestens so entscheidend wie Matchpraxis.
Und ich finde auch lustig, dass er jetzt vor jedem Turnier, das er spielt, sagt, das ist ein ganz besonderes Turnier für mich. Das hat er zu Rom jetzt auch schon gesagt, wo er natürlich auch Rekord-Champion ist. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob Alcaraz dort spielt. Ich bin auch gespannt, ob Sinner, ob das jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme war, dass er da rauszieht aus
Hoffentlich, ja.
Madrid. Aber was mich doch irritiert, ist wieder das Ausscheiden von Alexander Zverev, weil ich wirklich gedacht hätte, if I was a betting man, which I'm not, aber ich hätte gedacht, dass Zverev das Turnier gewinnen wird, weil er ja nach eigenen Angaben gut in Form ist und okay, in München mit dem Wetter, das sei ihm
Jawohl, klar.
verziehen. Aber dass er gegen Francisco Cerundolo, der, Entschuldigung, mit Ausnahme eines fallweise guten Vorhandstopps, keine Mittel eigentlich hat, gegen Zverev zu gewinnen, dass er da ausscheidet. Ich war in höchstem Maße irritiert, Klaus. Wie ist es dir gegangen?
Ja, ich war auch irritiert. Ich habe die Sky-Übertragung mir angeschaut. Ich habe Andrea Petkovic gelauscht und war ihr wie immer verfallen. Und auch ihre Analyse zunächst mal. Sie hat ja ganz klar, das kann man ihr jetzt ja auch nicht verübeln, aber sie hat ja immer wieder geschwärmt von der Rückhand-Cross von Zverev, dass das seine Waffe sein wird, auch gegen Cirundolo. Nee, nix war's. Also fehlerhaft, irgendwie auch wieder seltsam. Ja, so irgendwie, so nicht bei der Sache hatte ich das Gefühl. Das hat sich ja auch wieder gespiegelt dann so im Interview. Klar ist er immer genervt danach, aber diesmal auch so besonders. Hat irgendwie nie richtig reingefunden. Und wie du sagst, also sein Gegner ist ja nun auch echt kein Übergegner gewesen und ist es auch nicht. Also auch ruhig im Präsenz bleiben. Also für mich auch total unerklärlich. Und ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen die Ergebnisse angeschaut. Irgendwie ja, ich nehme München auch noch mal, klammere ich ruhig noch mal aus. Aber bis auf Miami ist das eigentlich bisher eine echt durchwachsene Saison von ihm. Und man fragt sich, wann er das erste Turnier gewinnt in diesem Jahr und wann er wirklich so. Also er war für mich nicht der Top-Favorit für Madrid. Das sehe ich anders als du. Da hatte ich ehrlich gesagt Alcaraz auf dem Schirm mehr. Aber er ist doch entfernt davon, dass wir denken, boah, der holt sich Rom jetzt sowieso und dann ist er in Paris auch wieder ein sicherer Semifinalist. Also das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Bin allerdings auch einigermaßen ratlos in der Analyse, könnte dir jetzt nicht sagen, genau warum. Und ich glaube, er könnte es uns auch nicht sagen.
Ja, ich fand es auch spannend, was Mischa Zverev bei Sky gesagt hat vor dem Spiel. Ja, gute Form hin oder her. Sascha hat schon Turniere gewonnen, wo es im Training gar nicht gelaufen ist. Und ist aber auch ausgeschieden, wo es im Training sehr gut läuft. Also Mischa hat zwar gedacht, dass er gegen Cerundolo gewinnen wird, was dann nicht der Fall war. Naja, jetzt ist das hier, Klaus, wenn wir noch ganz kurz drauf schauen, wer übrig geblieben ist. Eigentlich eine Auflage für Daniil Medvedev, weil er aus meiner Sicht der beste Spieler ist grundsätzlich, der im Tableau verblieben ist. Er kommt ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind jetzt zu dieser Chance, weil ihm seine zwei Spieler, gegen die er nicht gewinnen kann, gegen Alcaraz und gegen Sinner, die sind jetzt nicht mehr dabei. Hast du auch Maddie ganz oben oder ist es, ich meine, Taylor Fritz hat
Ja.
ist plötzlich da wie aus dem Nichts. Ja. Felix Auger Aliassime ist im Halbfinale. Andrei Rublev hat einen Tausender auch schon gewonnen. Schwierig zu sagen oder nicht schwierig zu sagen, ist es Maddies Tournament to lose, ist, glaube ich, meine Frage.
Ja, ist es, auf jeden Fall. Also ich sehe ihn genau, ich sehe ihn als Favoriten jetzt, das muss ich sagen. Also ich freue mich total auf das Viertelfinale gegen Ihezka. Das habe ich ja eben schon gesagt, warum. Das wird er aber, glaube ich, gewinnen und dann ist der Weg schon auch frei. Also Taylor Fritz bei allem Respekt und ja, es war auch ein gutes Spiel gegen Cirundolo, habe es mir zum Teil auch angeguckt, so, aber auf Sand baue ich voll auf Maddie und dann ist mir auch Rublev zu wechselhaft und Auger Aliassime sowieso. Ich glaube, es ist Maddie, an dem jetzt alles selber hängt. So, das kennen wir ja auch, wenn er sich gut fängt, wenn er seine Nerven im Griff hat, wenn er sich nicht mit irgendwelchen Leuten anlegt, mit dem Schiedsrichter oder so, dann glaube ich, dass er das Ding gewinnen wird und sich dann ja auch ja belohnt für eine gute Saison bisher, muss man sagen. Ich glaube, weiß nicht, korrigiere mich gerne, aber der hat schon extrem viele Siege dieses Jahr eingefahren, Einzelsiege.
Ja, natürlich aber die beiden Finali verloren bei den Australian Open und dann in Indian Wells gegen Alcaraz. Ich bin gespannt. Abschließende Frage, weil du ja natürlich auch sehr genau hinschaust. Ab dem kommenden Jahr soll das automatische Hawkeye ja kommen. Da sage ich, da mache ich sofort einen Haken dran beim Hartplatzturnier. Jetzt sieht man aber natürlich nirgendwo die Abdrücke besser als auf Sand. Und
Mein Gott.
mein Eindruck ist schon, dass viele Spieler mit diesem Hawkeye, und es gab sogar, ich glaube, Nacho Forcadell war es, der zu
Auf
Rafael Nadal
Sand.
gesagt hat, I agree. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Ball drin war, aber was soll ich machen, wenn das Hawkeye sagt, dass er drin war? Also ich stelle mir das schwierig vor. Siehst du das
Ich
als
auch.
gegessen an oder wird die ATP da nochmal eine Rückwärtsrolle machen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es aber auch total schwierig auf Sand und irgendwie fremde ich damit total. Ich sehe es genau wie du auf Hardcore, bitte gerne und nie wieder anders. Aber auf Sand finde ich es extrem schwierig. Die Spieler, man muss den Spielern auch vertrauen, die da immer wieder spielen, die eine enorme Erfahrung haben, die den Platz ganz anders angucken, die Linien sich ganz anders angucken, das Gefühl dafür haben. Also ich hoffe, dass die ATP vielleicht nochmal einen Satz zurückmacht, aber ich doubt it, also ganz ehrlich. Aber irgendwie, ey, das passt nicht zum Sandplatztennis und ich wünschte, es wäre nicht so, man könnte es so lassen, wie es ist. Und na klar gibt es da diese Entscheidungsfindungsdiskussion, so will ich es mal sagen, aber auch das gehört für mich irgendwie dazu. Also sagen wir doch mal ehrlich, da freuen wir uns doch schon wieder, wenn die Schiris rausgehen, aus ihrem Stuhl runterlaufen, sich das anschauen, diskutieren mit den Spielern und so weiter. Für mich gehört es dazu. Aber klar, beim Hartplatz ist es alternativlos, finde ich auch.
Ja, bei Rasen sowieso.
Ja.
Da hoffe ich, dass Wimbledon auch mal nachzieht. Und wir werden natürlich auch um jene legendären Szenen umfallen, wer sich erinnern kann. Maton Fuchsowicz in Rom war es, wo der dann sein Handy genommen hat und einen Abdruck sogar fotografiert hat,
Ja.
weil er immer noch überzeugt war, dass ein Ball im Aus war, den der Schiedsrichter dann gut gegeben hat. Fantastisch. Werder Bremen bleibt in der Liga. Von Klaus Bellstedt hören wir hoffentlich schon bald wieder. Das war's. Die Big Show 659. Danke dir, Klaus. Danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche Big Show 616.